SWR 2 aktuell.
Und darum geht es am Donnerstagabend. Amtseinführung im Eiltempo. Direkt nach der Vereidigung trifft der neue Verteidigungsminister Pistorius seinen amerikanischen Amtskollegen Austin. Der Bundestag stuft die Verfolgung der Jesiden durch den IS als Völkermord ein. Die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden, Zemfirat Lobani, hält den Schritt im SWR-Tagesgespräch für historisch. Und in Frankreich gab es landesweit Streiks und Proteste gegen die geplante Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64. Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Was für ein wahnsinniger Zeitplan. Am Dienstag vorgeschlagen, heute Morgen vereidigt und nach 2 Stunden im Amt hatte der neue Verteidigungsminister Pistorius bereits das erste Treffen, das erste hochrangige Treffen, und zwar mit keinem geringeren als US-Verteidigungsminister Austin. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass morgen die 30 NATO-Staaten und weitere Länder der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbasis Ramstein zusammenkommen und wollen beraten, wie es mit den Milliarden, mit den Militärhilfen weitergeht. Gleichzeitig der steigende Druck auf die Bundesregierung, endlich Leopard 2 Panzer zu liefern. Turbulenter kann ein Einstand nicht verlaufen. Aus Berlin der Bericht von Kai Clement.
Die eine geht, der andere kommt. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius umarmt Amtsvorgängerin Christine Lambrecht, die kurz zuvor ihre Entlassungsurkunde bekommen hat. Empfang für den neuen mit militärischen Ehren im Verteidigungsministerium.
Es sind keine normalen Zeiten, es ist Krieg in Europa.
Kaum eine Stunde vereidigt, umreißt Pistorius die Mammutaufgabe, die vor ihm und der Bundesregierung liegt. Klare Worte von jemandem, der auch schon als Innenminister von Niedersachsen für eine klare Haltung stand.
Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
Zu der militärischen kommt eine politische Begleitmusik an diesem ersten Arbeitstag von Pistorius. Auf Antrag der Union nämlich debattiert der Bundestag über westliche Kampfpanzer für die Ukraine. Es ist die Schlüsselfrage einen Tag vor dem Rammstein-Treffen der westlichen Ukraine-Unterstützer. Der Kanzler will bekanntlich keinen Alleingang. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul lässt das nicht gelten.
Die Weigerung des Bundeskanzlers und die Nichtlieferung Deutschlands ist ein Alleingang, der falsch ist, der unverantwortlich ist und der die Ukraine in einer entscheidenden Situation im Stich lässt, meine lieben Kollegen und Kollegen.
Die oppositionelle Union, aber auch FDP und Grüne sind weitgehend auf einer Linie. Deutschland muss Leopard 2 Kampfpanzer liefern. Das macht die Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger klar.
Deshalb braucht die Ukraine schnellstmöglich moderne Panzersysteme zur Abschreckung, zum Schutz, zum sicheren Transport der eigenen Truppen und zur Befreiung der besetzten Gebiete.
Medienberichten zufolge könnte es eine Sackgasse geben. Deutschland will angeblich nur dann den Leopard-Kampfpanzer liefern, wenn die Amerikaner ihre Version namens Abrams anbieten. Doch danach sieht es vorerst nicht aus. Das Gerät sei zu kompliziert, schon der Antrieb mit einer Gasturbine eine Besonderheit. Die Einarbeitung dauere sehr lange. Pistorius hat noch am Vormittag seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin getroffen.
Mr. Secretary, dear Lloyd, welcome here in Germany in the Ministry of Defense.
Die USA, der wichtigste Verbündete, so Pistorius.
Und wie so oft in der Geschichte, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten, stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei Schulter an Schulter im Vorgehen, aber auch in den konkreten Fragen.
Schützenpanzer, Raketenwerfer und Flugabwehr zählt Pistorius dann auf. Keine Rede von Kampfpanzern. Und Fragen sind bei dieser freundlichen Erstbegegnung nicht zugelassen. Was also ist mit den Leoparden? Für die SPD wird Schatzmeister Dietmar Niethan in der Bundestagsdebatte am deutlichsten. Die Ukraine werde weitere Kampfpanzer brauchen, sagt er und verweist auf das Treffen morgen am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich weiß, was da morgen verkündet wird, sondern dass ich davon ausgehe, dass es morgen dort substanzielle Fortschritte gibt.
Dann fügt er in Richtung von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union, noch dieses hinzu.
Und du weißt, dass du das auch weißt.
Der neue Verteidigungsminister Pistorius hat seinen amerikanischen Amtskollegen Austin getroffen. Aus Berlin war das ein Bericht von Kai Clement. Die Minderheit der Jesiden hat im Nordirak ihre Heimat. Oder fast müsste man sagen hatte. Denn Tausende von Jesiden wurden ab August 2014 vom radikal-islamistischen IS aus ihrer Heimat. Sie wurden vertrieben, versklavt oder ermordet. Systematisch wurden Frauen vergewaltigt. Kinder erlebten brutale Gewalt. Heute hat der Bundestag die Verbrechen des IS an den Jesiden im Nordirak und in Syrien als Völkermord anerkannt. Die Abgeordneten haben am Nachmittag einstimmig für die von den Ampelfraktionen und der CDU-CSU gemeinsam vorgelegten Resolution gestimmt. Direkt nach der Entscheidung des Bundestags habe ich für das SWR2-Tagesgespräch die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Zemfirat Lovani, sprechen können und sie gefragt, Frau Lovani, was geht mit der Resolution des Bundestags für Sie jetzt in Erfüllung?
Ja, das ist heute ein historischer Tag und ein sehr schöner Tag, auch für die Jesiden heute, denn heute wurde der Genozid an den Jesidinnen und Jesiden anerkannt. Wir hatten hoffnungsvoll darauf geschaut, auf diesen Tag gewartet und nun ist es endlich soweit. Unser Land, Deutschland, hat den Genozid anerkannt. Es ist eine große Genugtuung für die jesidische Gemeinschaft, selbstverständlich. Eine Aufarbeitung kann nur funktionieren, wenn es auch Gerechtigkeit gibt. Mhm. Nach dieser Anerkennung erhoffen wir natürlich, aber auch, dass einer der wichtigsten Punkte, den wir als Zentralrat auch versucht haben, in diesem Antrag deutlich zu machen, ist, dass der Wiederaufbau jetzt aufgenommen werden muss.
Die Opfer sollen ja mehr Hilfe erhalten und die Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Welche Art von konkreter Hilfe erhoffen Sie sich?
Nun, also zweierlei. Die Hilfe erstmal für die Menschen, dass sie überhaupt zurückkehren können, dass sie in ihre Heimat, in ihre Region zurückkehren, damit diese Region eben nicht jesidenfrei ist oder bleibt. Und andererseits sind natürlich sehr viele Jesiden und Jesiden auf der Flucht. Und diesen Menschen, die auf der Flucht sich teilweise noch in Camps in der kurdischen Region, zum Beispiel in Duhok und anderen Städten hausen, dass es denn vor Ort natürlich auch mehr geholfen wird.
Blicken wir doch mal kurz auf die Region. Wie geht es denn derzeit den Jesiden im Nordirak? Wie sicher können sie dort leben?
Gar nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Sie können nicht in ihre Länder zurück, sie können nicht in ihre Regionen zurück. Sie müssen eben von eigener Region wegbleiben, weil es eben so unsicher ist und falls lebensgefährlich für sie ist und weshalb sie da eben nicht hin können. Und genau das ist der Punkt. Wir hoffen, dass sie mit dieser Anerkennung, mit internationaler Hilfe, mit einem internationalen Druck auf irakische Regierung insbesondere, jetzt Sorge dafür getragen werden kann, dass man diese Region jetzt endlich mal in Fokus nimmt und dafür sorgt, dass diese Region so sicher ist, dass die Jesiden endlich wieder zurück können.
Wie ist es denn in den Nachbarländern der Region, in der Türkei und Syrien?
Da gibt es ja sehr viele Flüchtlinge, auch jesidische Flüchtlinge gab es dort, die teilweise aber über diese Länder auch nach Europa gekommen sind. Auch dort gibt es Camps. Also die Umstände, unter denen diese Menschen dort leben, sind wirklich nicht weiter erträglich und auch weiter nicht hinnehmbar. Und wir wollen das auch nicht mehr hinnehmen. Wir wollen dann versuchen, eben hier von hier aus als größte jesidische Diaspora, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch so viel Lobbyarbeit leisten und die Interessen der Jesiden so gut vertreten, dass man wirklich darauf hinwirken kann, dass vor Ort für die Jesiden wieder Sicherheit herrscht, damit die Jesiden wieder zurückkehren in ihre Heimat, in ihre Häuser.
Es leben ja sehr viele in der Diaspora, also auch hier in Deutschland, eine der größten jesidischen Gemeinden. Welche Zukunft sehen Sie denn hier für Ihre Gemeinschaft?
Nun ja, die Jesiden kommen seit den 60er Jahren nach Deutschland. Sie sind hergekommen aus unterschiedlichen Ländern, aus der Türkei, aus Syrien, aus teilweise auch ehemaligen UdSSR-Ländern wie Armenien, Georgien, Russland, aber eben auch vermehrt aus dem Irak. Und sie finden hier eine neue Heimat. Kinder, also die nächste Generation, die hier geboren wird, die will ja auch hier bleiben. Und insofern im Moment wird geschätzt, 230.000, 235.000 Jesiden leben in Deutschland. Diese Menschen werden bleiben und höchstwahrscheinlich werden sie auch mehr. Insofern werden sie auch eine wichtige Rolle spielen. Und wir wollen noch mehr Sichtbarkeit schaffen. Wissen Sie, die Jesiden sind oft so gut integriert, dass man gar nicht mitbekommt, dass sie hier sind. Und ich denke, also die meisten der Jesiden, die übrigens auch hier leben, die haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Oder wollen sie so schnell wie möglich bekommen. Und insofern sind sie wie ein ganz wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Und wir wollen diese Gesellschaft mitgestalten und mitbestimmen.
Jetzt hat der Deutsche Bundestag die Erklärung verabschiedet. Vielleicht nochmal abschließend, Frau Lovani, welche internationale Bedeutung hat denn dieser Beschluss für die jesidische Religionsgemeinschaft überhaupt?
Nun, es gibt ja sehr viele andere Länder ja bereits, die ja auch schon den Genozid anerkannt haben. Aber Deutschland ist einfach deswegen ein wichtiges Land, weil eben die größte jesidische Diaspora hier lebt. Deutschland ist natürlich international auch ein starkes Land. Deutschland hat schon im Jahr 2014 beschlossen, dass eben dort Waffen geliefert worden sind, entgegen der Praxis bis dahin. Und insofern ist Deutschland halt ein ganz, ganz wichtiger Partner und wird auch im internationalen Zusammenwirken ein wichtiger Partner auch bleiben.
Der Bundestag hat heute die Verbrechen der radikal-islamistischen IS an der Glaubensgruppe der Jesiden im Nordirak und in Syrien als Völkermord anerkannt. Im SWR-Tagesgespräch war das die Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Semfirat Lovani. Die habe ich direkt nach der Entscheidung im Bundestag sozusagen im Foyer telefonisch erreichen können, deswegen die mittelmäßige Tonqualität. Natürlich steht das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos unter dem Zeichen des Ukraine-Kriegs und seinen Folgen. Gleichzeitig machen sich die klugen Köpfe und Entscheider aus Wirtschaft und Politik natürlich auch Gedanken über die andere Großkrise, die genauso über allem schwebt, die Klimakrise. Und so war die wohl bekannteste Klimaaktivistin Greta Thunberg zu Gast bei den Mächtigen, gemeinsam übrigens mit ihrer deutschen Mitstreiterin Luisa Neubauer. Aus Davos berichtet Katrin Hondl.
Aus Lützerath sind die Klimaaktivistinnen nach Davos weitergereist, vom deutschen Braunkohlerevier in den Schweizer Nobelskiort. Zwei Orte, die sich nach Ansicht von Luisa Neubauer nicht groß unterscheiden.
We walked through the dirty mat in Lützerath and now we in Davos witnessing dirty deals being made, so I'm not sure how much of a change that actually is.
In Lützerath, sagt sie, sind wir durch schmutzigen Matsch gelaufen. Hier in Davos sehen wir, wie schmutzige Deals gemacht werden. Zusammen mit der Schwedin Greta Thunberg, Vanessa Nakate aus Uganda und Helena Gualinga aus Ecuador hat Luisa Neubauer beim Weltwirtschaftsforum Klartext geredet. Die Klimaaktivistinnen sprachen allerdings nicht im großen Kongresszentrum vor der dort versammelten Weltelite aus Politik und Wirtschaft, sondern in einem kleinen Raum etwas abseits. Eine Medienkonferenz. Denn die Botschaft der Klimaschützerinnen ist an die Öffentlichkeit gerichtet, nicht an die Chefs der fossilen Industrien.
Die Frage ist ja, wer muss die Botschaft eigentlich hören? Und was wir festgestellt haben und was vielleicht auch die Lehre der letzten 40 Jahre fossile Expansion ist und einer bröckelnden Energiewende, auch in Deutschland, aber auch weltweit in vielen Fällen, ist, dass die Menschen diese Botschaft hören müssen, denn sie sind diejenigen, die mit uns gemeinsam die fossilen Industrien aufhalten müssen. Sie selbst offensichtlich interessieren sich ausschließlich für ihre Profite.
Ähnlich die Message von Greta Thunberg. Nicht den Konzernbossen beim Weltwirtschaftsforum sollte zugehört werden, sondern den von der Klimakrise betroffenen Menschen.
That kind of tells us the situation, how absurd this is.
Die Situation ist absurd, sagt sie. Die Leute, denen wir zuhören müssten, sind nicht hier. Stattdessen werden wir bombardiert mit Botschaften von denen, die die Klimakrise verursacht haben.
Basically the people who are causing this crisis.
Fossile Brennstoffe sind eine Brücke ins Nichts. Das steht auf dem Sweatshirt von Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda. Sie erzählt in Davos von den Menschen am Horn von Afrika, vom Hungertod eines Kindes, das auch im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden konnte.
This could have been our preventable death and
dieser Tod hätte verhindert werden können, sagt sie. Die Krise hätte verhindert werden können. Es ist so frustrierend. Die Dringlichkeit der Krise ist offensichtlich. Menschen sterben. Es ist, als ob die Mächtigen mit uns spielen. Vanessa Nakate spricht aus, worauf auch UN-Generalsekretär Guterres in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum hinwies. Die Frustration und Wut der Menschen im globalen Süden. Frustration und Wut über, so Guterres, eine Klimakrise, die Länder lähmt, die am wenigsten zur globalen Erwärmung beigetragen haben.
Das muss schon alle Beteiligten sehr nachdenklich machen, wenn es die Klimaaktivisten sind und der UN-Generalsekretär, die im Endeffekt das gleiche Lied singen. Das ist schon bezeichnend dafür, was eigentlich gerade falsch läuft in dieser Welt.
Unterstützt wurden die Klimaaktivistinnen von Fatih Birol, dem Leiter der Internationalen Energieagentur, der bei dem Auftritt in Davos dabei war. Was jetzt zu tun sei, sagte er, seien Investitionen in saubere Energieprojekte. Es fehle nur am politischen Willen. Sonne und Wind seien ja ausreichend vorhanden.
Greta Thunberg und Luisa Neubauer heute zu Gast beim Weltwirtschaftsforum aus Davos, war das der Bericht von Katrin Hondl. Mit 62 in Rente, das wäre mal was. Da kann man schon noch einiges machen, wenn man vielfältige Interessen und Hobbys hat, vorausgesetzt Geld und Gesundheit lassen das auch zu. In Frankreich ist das mit den 62 Realität, aber nicht mehr lange. Präsident Macron strebt eine umfassende Rentenreform an. Zentraler Bestandteil ist ein Renteneintrittsalter von 64. Dagegen sind heute in vielen Teilen des Landes Tausende auf die Straßen gegangen. Die 8 größten französischen Gewerkschaften hatten zu Streiks aufgerufen. Aus Paris berichtet Stefanie Markert.
Der Platz der Republik in Paris, schwarz vor lauter Menschen. Einer von ihnen, Jean-Marc von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT. Das Renteneinstiegsalter heraufsetzen, das ist die rote Linie, das mobilisiert. Und vor allem haben die Rentenkassen einen Überschuss. Es ist Geld in der Kasse. Deshalb finden wir die Reform nicht korrekt, nicht ehrlich und nicht konstruktiv. Die Kassen haben 2022 wirklich mehr als 3 Milliarden Euro plus verzeichnet. Die Milliardenlöcher drohen erst künftig. Jocelyne mit langen grauen Haaren sorgt sich um ihre Enkel. Ich bin für die jungen Leute hier, die werden sich ohne Rente wiederfinden. Ich bin ja schon Rentnerin. Sie werden mal ohne alles dastehen. Landesweit sind Hunderttausende gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. Schon früh am Tag verkündet der Chef der Hardliner-Gewerkschaft CGT Martinez. Nach den Zahlen, die ich jetzt schon habe, werden wir über 1 Million auf der Straße sein. Denn wir haben sondiert, die Regierung hat aber nichts geändert. Also mobilisieren wir uns. Die Gewerkschaft hat auch an einer wichtigen Schraube gedreht, in den Stromwerken die Produktion gedrosselt. Geht gar nicht, findet Arbeitsminister Dussot. Es gibt Dinge, die sind nicht akzeptabel, wenn man die Energieversorgung des Landes gefährdet. Alle mühen sich, genug Strom zu produzieren und die Bevölkerung spart Energie. Da muss man alles, was die Lage destabilisiert, vermeiden. Die linke Führungsfigur Mélenchon zog unter den Demonstranten seine Bilanz. Die Regierung hat die erste Schlacht schon verloren, die Menschen von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen. Keines ihrer Argumente zieht. Stimmt insofern, dass die Franzosen und Französinnen mehrheitlich für eine Reform sind und viele Punkte wie die bessere Anerkennung von Pflege- und Erziehungszeiten oder das Ende der komfortablen Sonderrenten für Neueinsteiger befürworten. Nur eben nicht das höhere Einstiegsalter, dann mit 64 Jahren, und die längere Beitragszeit, 43 Jahre. Auch Präsident Macron, der just an diesem Tag in Barcelona einen Freundschaftsvertrag mit Spanien unterzeichnet hat, polarisiert auf der Straße. Die sozialistische Oberbürgermeisterin von Lille, Martine Aubry. Ich sehe, er interessiert sich nicht viel dafür, was im Land los ist, denn er ist ja in Barcelona. Aber wegen ihm sind wir alle hier, wegen seiner Reform. Die Menschen sind ausgelaugt, wenn sie sie bekommen. Flugs hat Macron reagiert.
C'est le principe même d'une démocratie.
Es ist das Prinzip unserer Demokratie, dass alle ihre Meinung sagen dürfen. Ich hoffe aber, das geht ohne Gewalt, ohne Zerstörungen und ohne zu viel Unannehmlichkeiten für unsere Mitbürger ab.
Nie Degradation.
Der Wunsch hat sich nicht erfüllt. In Paris Ausschreitungen und Festnahmen. Und die Unannehmlichkeiten waren sehr wohl groß. Geschlossene Schulen, bis zu 40% der Grundschullehrer im Streik, an den Oberschulen über 60%. Große Zugausfälle, praktisch kein Regionalzug rollte, kaum Metros. Und die Gewerkschaften, die haben bereits neue Proteste und neue Streiks angekündigt.
Landesweite Streiks und Proteste in Frankreich gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Der Bericht war das von Stefanie Markert. SWR aktuell, 18.23 Uhr. Nach mehr als 5 Jahren an der Spitze der Regierung hat die neuseeländische Premierministerin Ardern ihren Rücktritt erklärt. Überraschend war nicht nur, dass sie es gemacht hat, sondern auch wie. Ich behaupte mal, viele männliche Kollegen hätten irgendwas von privaten Gründen oder neuen Lebensabschnitten erzählt. Die charismatische 42-Jährige gab offen zu, dass ihr die Kraft für weitere Jahre im Amt fehle.
I am human. Politicians are human.
Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, solange wir können. Und dann ist es Zeit. Und für mich ist es Zeit.
It's time.
Sehr persönliche Worte einer beliebten Politikerin, die zugibt, dass ihr die Kraft für weitere Jahre an der Spitze der neuseeländischen Regierung fehlt. Kein Geschwurbel, keine unglaubwürdigen Ausflüchte. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston kommentiert.
Jacinda Ardern weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Ihr Rücktritt passt zu ihr und ihrem Politikstil. Sie war die jüngste Regierungschefin der Welt bei Amtsantritt, wurde gefeiert, war beliebt, fast wie ein Popstar. Der Hype um sie bekam sogar einen eigenen Namen, Jacinda Mania. Doch man darf sich nicht täuschen. Am Ende wurde sie vor allem im Ausland gefeiert. Im Inland wuchs seit längerem die Kritik. Die Opposition warf ihr mehr Schein als Sein vor und bezeichnete sie als Covergirl. Sie hat es nicht geschafft, große wirtschaftspolitische Fragen im Land zu lösen. Die Inflation, die Wohnungsnot, Kinderarmut. Das waren ihre großen Themen. Viel hatte sie am Anfang ihrer Regierungszeit versprochen, doch wenig ist seitdem passiert. Ihre Stärke als Politikerin lag in den großen, symbolischen Gesten. Sie ist eine hervorragende Kommunikatorin und Krisenmanagerin. Mitfühlend, menschlich, nahbar, wurde deswegen oft als Anti-Trump bezeichnet. Nach dem rechtsextremen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch 2019 fand sie den richtigen Ton. Mit dem Satz »They are us«, sie gehören zu uns, einte sie das Land, das gerade einen der schlimmsten Momente seiner Geschichte erlebt hatte. Diese persönliche Stärke hat sie auch in ihrer Rücktrittsrede gezeigt. Ihr Tank sei leer, sie habe nicht mehr genug Kraft, diesen anspruchsvollen Job weiterzumachen. Das zu sagen ist keine Schwäche, es ist eine Stärke. Jacinda Ardern ist ehrlich, weiß, wo ihr Limit ist und steht dazu. Ihr Rücktritt hat ihr Land und die Welt überrascht. Doch es war der richtige Zeitpunkt. Ihre Umfragewerte sind so schlecht wie nie, seit langem kontinuierlich gesunken. Aus ihrer Perspektive ist es schlau, jetzt von der großen Bühne zu verschwinden, bevor sie mit ihrer Partei im Oktober bei den nächsten Parlamentswahlen eine Niederlage einstecken muss. Die konservative National Party liegt in Umfragen vor Jacindas Labour Party. Und für sie ist es vielleicht auch einfacher, als für andere Politiker zu gehen. Sie ist Anfang 40, hat viele Optionen, wenn sie denn will. Jetzt will sie sich erstmal Zeit für ihre Familie nehmen, bei der Einschulung ihrer Tochter dabei sein und endlich ihren langjährigen Partner heiraten. Sie hat immer betont, wie wichtig ihr Familie und Privatleben ist. Sie ist nicht bereit, dafür alles zu opfern. Sie bleibt ein Vorbild für viele junge Menschen und eine der beliebtesten Politikerinnen ihrer Zeit. Jacinda Ardern weiß, wann es Zeit ist zu gehen.
Zum Rücktritt von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern war das ein Kommentar von Jennifer Johnston. Lange Wartezeiten auf einen Platz im Pflegeheim, überforderte Pflegekräfte, die kaum noch Zeit haben, sich um alte Menschen zu kümmern. Der Pflegebereich in Baden-Württemberg ist ein Pflegefall, sagt die Landtagsopposition. SPD und FDP warnen vor einem Pflegenotstand und fordern von der grün-schwarzen Landesregierung schnelle Maßnahmen, um gegenzusteuern. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Eine Auszubildende allein zuständig für die Bewohner eines ganzen Stockwerks im Pflegeheim. Der ehemalige Pflegeschulleiter Tillmann Kommerell berichtet von einem verzweifelten Anruf, den er von der Schülerin bekommen hat.
Sie ist mit über 20 Bewohnerinnen und Bewohnern allein auf der Etage und sie schildert, dass sie so viel zu tun hat und dass es ständig klingelt und dass sie Menschen die Medikamente geben muss und dass sie nur noch am Rennen ist und nach dem ganzen Arbeitstag auch keine Pause machen kann. Die Schülerin hat dann ihre Ausbildung beendet, ist aber dann aus dem Beruf ausgestiegen.
Und fehlt heute in der Pflege. Alarmsignale wie diese häufen sich, meint SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Er spricht von einem hausgemachten Problem, speziell in Baden-Württemberg.
Dass viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ihre Ansprüche, die sie ja aus der Pflegeversicherung heraus haben, gar nicht mehr einlösen können. Sie bleiben teilweise Wochen und Monate lang auf der Warteliste für einen Platz in den Pflegeheimen, obwohl es eigentlich schon lange zu Hause nicht mehr geht.
Mangels Förderung sei der Eigenanteil in der Heimpflege nirgendwo so hoch wie in Baden-Württemberg. Und diese Entwicklung habe sich 6 Jahre nach dem Abschluss einer Pflege-Enquete-Kommission sogar noch verschlechtert, so Stoch.
Baden-Württemberg Eigenbeteiligung durchschnittlich 2773 Euro, fast 450 Euro mehr als im benachbarten Bayern, was die Eigenanteile angeht.
Die Menschen werden dank guter medizinischer Versorgung immer älter. Damit steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings nicht genug Pflegekräfte, kritisiert FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke.
Das ist eine klare gesellschaftliche Herausforderung. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 mehr als 100.000 Arbeitskräfte in der Pflege fehlen.
Um den drohenden Pflegenotstand zu verhindern, fordert die Opposition, dass die Ausbildungskapazitäten für die Pflegeberufe deutlich erhöht werden. Außerdem müsse es beschleunigte Verfahren geben, damit Fachkräfte aus dem Ausland schneller anerkannt werden.
Die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger haben ein Anrecht auf einen würdigen Lebensabend auch in der Pflege.
Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen weist den Vorwurf der Opposition zurück, dass Baden-Württemberg auf einen Pflegenotstand zusteuere. Er kritisiert seinerseits, SPD und FDP würden die Lage in Baden-Württemberg nicht kennen.
Dass wir das Impulsprogramm Pflege insgesamt mit mehreren zweistelligen Millionensummen systematisch aufbauen, das alles wird nicht gesehen, weil beide Parteien offensichtlich ablenken von ihrem bundespolitischen Versagen.
Lucher verweist auf derzeit mehr als 1000 feste Kurzzeitpflegeplätze in Baden-Württemberg. Allerdings, dem stehen mehr als eine 500.000 pflegebedürftiger Menschen gegenüber.
Die Opposition in Stuttgart fordert von der Landesregierung schnelle Maßnahmen gegen den Pflegenotstand, der Bericht von Knut Bauer.